Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Ich bin heute wieder nicht alleine und zwar habe ich Kathi hier, Kathi Westendorf. Sie ist Psychologin und Emotionscoach und hat sich vor allem auf das Thema Pferde oder die eigenen Tiere als Belastung spezialisiert. Sie hat selber auch 4 eigene Pferde und auch Hunde. Von daher weiß sie, glaube ich, auch sehr, wovon sie da spricht. Und genau, Kathi, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Hallo erstmal. Danke, dass ich da sein darf, Greta. Nee, ich finde, du hast nichts vergessen. Also man kann ja irgendwie immer endlos erzählen, aber im Endeffekt trifft es das ganz gut. Ich arbeite jetzt eben ausschließlich als Psychologin für Tiermenschen, sage ich immer, auch wenn das manchmal zu Verwirrung führt. Also vorwiegend sind es Hunde und Pferdemenschen. Und ja, also es gibt ja einfach oft diesen Gedanken, wir müssten irgendwie so dankbar sein, weil wir haben uns ja das Leben mit Tieren ausgesucht und es ist halt voll das große Privileg, was es ja auch ist. Und deshalb müssten wir die ganze Zeit nur fröhlich und glücklich darüber sein. Leider ist das aber ja einfach nicht die Realität. Und genau an die Stellen, wo oft so ein bisschen weggeguckt wird, gucke ich eben mit meinen KlientInnen hin.
Ja, voll gut. Ich glaube, das ist halt auch einfach ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo ja auch einfach durch erhöhte Tierarztkosten, durch Futterunsicherheiten, was jetzt auch das Heu angeht. Ne? Ich meine, die letzten Jahre waren die Heuernten immer sehr spannend, wenn man es mal so formulieren möchte. Teilweise halt auch deutlich krankere Tiere, weil einfach irgendwie immer mehr Zivilisationskrankheiten entstehen. Ich kann da ja auch ein Lied von singen. Meine 3 Tiere sind ja auch alle 3 chronisch krank. Juhu, habe ich auch den Jackpot gezogen. Na, das ist halt auch einfach super wichtig, finde ich, dass man da auch eine Begleitung bekommt und ja, nicht es halt eben so schön heißt, wie, aber du hast dich doch für die Viecher entschieden, dann sei doch jetzt glücklich damit. Ja, nur weil ich mich irgendwann mal für etwas entschieden habe, heißt es ja nicht, dass das nicht auch irgendwann mal schwer werden kann, ne? Genau. Aber wenn du magst, würde ich sonst einfach direkt schon in das Thema auch reinsteigen. Wir wollen ja heute eben darüber sprechen, wie schwierig es halt eben sein kann, wenn die Pferde zur Belastung werden. Und was würdest du denn sagen, was sind denn da so typische Anzeichen dafür, also halt beim Menschen, dass es emotional oder mental zur Belastung wird? Ab wann sollte man da vielleicht auch als Angehörige oder auch man selber bei sich selbst hellhörig werden?
Ja, das ist so eine sehr umfangreiche Frage, weil das einfach super individuell sich natürlich zeigt. Das werdet ihr wahrscheinlich in der heutigen Folge öfter hören, weil das ist so mein Lieblingssatz. Ja, kommt drauf an oder ist individuell. Aber genau darum geht's ja, dass wir alle nicht auf die gleiche Art und Weise unbedingt reagieren müssen und es deshalb manchmal aber auch so schwer ist, das überhaupt wahrzunehmen. Ich würde diese Frage als erstes, glaube ich, damit beantworten, dass wenn sich irgendetwas verändert und es sich nicht stimmig anfühlt, dass man dann auf jeden Fall hingucken, hinfühlen darf, was dann da los ist. Und es ist ja total normal, dass wir manchmal so stressigere Tage haben, wo wir vielleicht auch uns nicht so aufraffen können. Das wäre so ein Klassiker oder wo wir einfach nicht so Lust drauf haben oder uns auch manchmal nicht so ganz freuen können, wie wir es sonst tun würden. Das ist erstmal auch alles vollkommen normativ, weil alle Gefühlsfacetten gehören ja nun mal zum menschlichen Erleben dazu. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass sich daraus eben ein Muster entwickelt, ne? Oder es länger anhält, dass wir merken, dass wir irgendwie keine Lust mehr haben, hinzufahren oder super gestresst sind, gereizter sind, vielleicht auch eher so das Gefühl haben, dass wir uns emotional distanzieren. Das könnte auch eine Variante sein. Immer wenn sowas über mehrere Tage am Stück anhält, sogar Richtung mehrere Wochen, dann dürfen wir auf jeden Fall hinschauen, weil der Klassiker, der so kursiert, ist ja dieses, ich habe die Freude am Pferd verloren. Und wenn es so weit ist, dann hat schon ganz, ganz viel stattgefunden, was wir wahrscheinlich übersehen oder übergangen haben. Und deshalb bin ich ein Riesenfan von Prävention, auch wenn das immer so unsexy ist. So, ja, tu doch was für dich, bevor es irgendwie kacke ist, weil ja, solange es keinen Bedarf gibt und ne, also schlimmer geht immer, sagen ja auch viele. Und dann gehen sie so über ihre eigenen Grenzen die ganze Zeit drüber hinweg und merken gar nicht, dass es eigentlich so ein schleichender Prozess schon ist von, ja, Entfernung emotional gesehen oder eben auch diese Überbelastung. Daher, ja, sobald sich etwas verändert, was einem ein bisschen komisch vorkommt, darf man da hingucken. Und ich glaube, der schwierigste Part ist eben, dass wir uns da selber ernst nehmen, weil wir besser darin sind, für unsere Pferde zum Beispiel schnell irgendwie zu reagieren, als für uns selber. Ich glaube, da dürfen wir viel früher hellhörig werden tatsächlich und lieber präventiv schon mal einchecken, ne? Wie ist es gerade so? Und nicht erst darauf warten, dass die Stressreaktionen, die klassischen, so ja dauerhaft da sind.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon ganz viel, oder hast du gerade ganz viel darüber gesprochen, ne, welche Anzeichen man da so hat. Was würdest du denn aber sagen, wenn man diese Anzeichen bemerkt, was für vielleicht auch psychologische Mechanismen stecken denn dahinter, wenn ich halt eigentlich sage, ich habe ja eigentlich eine liebevolle Beziehung zu meinem Pferd. Woran liegt das denn dann oft, dass es so viel schlechter wird? Ich meine, ich hatte selber vorhin schon ein bisschen gesagt, ne, gestiegene Tierarztkosten, dies, das, tralala. Aber an und für sich ist ja einfach nur, dass die Rechnung jetzt höher ausfällt als vielleicht noch vor 3 Jahren, ist ja jetzt nicht der alleinige Grund, dass sich da emotional so krass viel verändert, oder?
Ja, voll. Also wir sprechen in der Psychologie immer gerne von biopsychosozialen Modellen und das klingt ein bisschen sperrig, aber ist eigentlich sehr treffend, dass es eben alles multifaktoriell bedingt ist. Ja, also es gibt selten den einen Grund, warum sich jetzt zum Beispiel ein Fellnasenburnout, sage ich ja so gerne, entwickelt. Wenn wir drauf gucken, bedeutet das schlichtweg, dass wir einerseits biologische Faktoren haben, sowas wie Genetik kann das schlichtweg sein, ja, oder auch körperliche Gegebenheiten und Veränderungen, wie jetzt in meinem Fall, dass ich ja vor, keine Ahnung, 2,5 Jahren, 3 Jahren, na, ich weiß nicht mehr genau, Post-Covid eben auch entwickelt habe, ja, und mein Körper hat sich wahnsinnig verändert, meine Kapazitäten haben sich total verändert. Das könnte sowas sein. Dann aber eben auch die psychologischen Faktoren, ja, also beispielhaft das Thema Stress. Es darf auch manchmal so sein, dass das Thema Stress eigentlich aus einer ganz anderen Rolle im eigenen Leben kommt, also in der Arbeitswelt oder so oder familiär so ist. Aber dadurch, dass wir nur eine gewisse Stresskapazität haben, ist dann irgendwann einfach auch diese aufgebraucht. Und wenn dann beim Pferd noch sowas dazukommt, wie zum Beispiel ein sozialer Faktor von einer Veränderung in der Stallgemeinschaft, die einem irgendwie, ne, übel aufschlägt, weil man sich da gar nicht mehr so wohl fühlt, dann kann das eben alles zusammengenommen dazu führen, dass wir das Ganze nicht mehr kompensieren können und eben auch nicht mehr aus dieser, ja, fast schon Alarmbereitschaft rauskommen, ne? Das Nervensystem ist dann einfach dauergestresst. Und wenn wir es nicht schaffen, dagegen zu wirken, dann kann es einfach passieren, dass wir in so einen chronischen Stressverlauf kommen. Und so, du hast nach psychologischen Mechanismen gefragt, ne? Unser System ist ja auf Funktionieren und Überleben ausgelegt. Und alles, was da so automatisch hochkommt, hat ja auch einen absoluten Sinn. Das ist auch gut, dass das passiert. Gleichzeitig haben wir häufig in der modernen Welt eben dieses Thema von, es gibt eigentlich ständig Stressoren und ständig Dinge, weshalb wir eigentlich intervenieren müssten und wieder in die Entspannung finden müssten, ne? Oder eben auch Stressoren reduzieren, was häufig gar nicht möglich ist, weil so viel auch von außen einprasselt. Und dann kommen wir eben in diese chronischen Muster. Und da haben wir ganz, ganz viele Schutzmechanismen auch einfach, die aufkommen, die uns eigentlich davor schützen sollen, noch weiter in die Stressspirale, nenne ich es mal, zu geraten, aber eben langfristig auch nicht dazu führen, dass es wirklich nachhaltig reguliert wird, weil das können wir uns einfach so vorstellen, wir haben ja kurzfristige Konsequenzen und langfristige und unsere ganzen Automatismen sind darauf ausgerichtet, kurzfristig für Entlastung zu sorgen oder für Funktionieren und so. Aber das ist ja nicht das Leben. Wir wollen ja eigentlich, dass es uns langfristig gut geht, wir auch genießen können und so weiter. Aber das ist dann fast schon so eine Art Luxus, den sich unser Nervensystem von sich alleine gar nicht erlaubt, weil die ganze Zeit von außen Stress kommt und wir irgendwie damit umgehen. Und deshalb begleite ich eben meine KlientInnen dabei, funktionale Regulationsstrategien zu entwickeln, sich selber auch besser zu spüren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und so weiter, damit sie eben aus diesem, ja, von Moment zu Moment irgendwie durchhalten und die Nase über Wasser halten, hin zu langfristig wirklich regulierter und stressresistenter werden kommen.
Ja, voll gut. Du hattest ja gerade gesagt, dass wir auch so Schutzmechanismen dann quasi entwickeln, die uns ja vielleicht auch selber gar nicht so bewusst sind. Hast du da mal irgendwie ein Beispiel dafür? Das würde mich gerade mal interessieren.
Ja, gerne. Also ich glaube, der absolute Klassiker, der oft auch gegen Pferdemenschen verwendet wird, ist das Thema Projektion, ne? Also wo schiebe ich irgendwie meine emotionalen Themen hin, um sie nicht selber spüren zu müssen? Das wird ganz, ganz oft insofern gegen Pferdemenschen gerichtet, als dass gesagt wird, ja, dein Pferd ist halt dein Spiegel und du musst halt total entspannt sein, sonst ist ja klar, dass dein Pferd irgendwie steil geht. Und das finde ich immer so problematisch, weil wenn es so einfach wäre, dann würden die Menschen sich ja entspannen. Zumal das Pferd auch eine Persönlichkeit hat und eigene Gründe, warum es gestresst sein kann. Deshalb finde ich diesen Satz immer schwierig.
Ich finde diesen Spruch auch, der hat natürlich irgendwo seine Berechtigung, aber ich denke mir immer so, das Pferd ist dein Spiegel, das wird dann irgendwie so zum Objekt degradiert irgendwie, ne?
Ja, voll.
Ja, natürlich spiegelt das irgendwo auch meine Emotionen. Wenn ich gestresst bin, dann wird es auch eher gestresst, aber kommt ja auch ein bisschen drauf an, habe ich einen super chilligen Norweger oder den völlig durchgeknallten Araber, um jetzt hier mal sehr Stereotypen zu sprechen, ne? Aber bei dem einen merke ich es vielleicht weniger, bei dem anderen mehr. Also deswegen finde ich auch diesen Satz manchmal ein bisschen, ja, er ist dein Spiegel oder sie, aber eigene Persönlichkeit ist ja auch noch da, ne?
Ja, voll, zumal ja Gefühlsansteckung in beide Richtungen funktioniert, ja. Also wir sind
Genau,
genauso der Spiegel
ja.
des Pferdes, nur würde das so
Ja.
halt nicht so romantisch klingen. Also ja, problematisch irgendwie. Ja.
Aber Entschuldigung, du wolltest
Genau.
eigentlich noch was anderes
Nee,
sagen.
alles gut. Ja, genau. Kommen wir zurück zum Thema Projektion, weil das ist halt ein Schutzmechanismus, ne? Also die eigenen manchmal Wünsche, manchmal Gefühle, manchmal Bedürfnisse eben auf irgendwas Externes, also meistens irgendeine Person oder eben auch ein Pferd zu übertragen. Das ist halt ein klassischer Schutzmechanismus, weil wir vor allem unangenehme, ja, Gefühle oft nicht wahrnehmen wollen. Logisch, ist ja auch, ne, irgendwie menschlich. Und da besteht dann einfach so die Möglichkeit, dass wir da in einen automatisierten und sehr unbewussten Prozess kommen, dass wir Dinge halt projizieren, ne? Also beispielhaft haben wir vielleicht selber, ich mache mal was sehr Plakatives, ja. Wir haben selber vielleicht ultra Angst vor dem Ausreiten und hatten irgendwie vielleicht auch mal einen Unfall, der nicht aufgearbeitet wurde auf emotionaler Ebene und so weiter und so fort. Ist auch egal, warum das so ist, aber vielleicht haben wir eigentlich selber ultra Angst davor. Haben das aber komplett in un oder fast komplett in unser Unterbewusstsein geschoben und haben jetzt mit irgendeinem neuen Pony vielleicht auch, ja, das, wo man noch nicht so viele Erfahrungen hat, die Möglichkeit, unbewusst das auf das neue Pony zu projizieren. Ja, das fühlt sich auch gar nicht wohl, wenn es von der Herde weggeht und hat richtig Angst dabei. Und der Punkt ist, das kann sogar stimmen, weil klar, warum sollte ein Herdentier alleine von der Herde weggehen? Ja, ist ja auch eine merkwürdige Aktion, die wir Menschen da manchmal machen. Also es kann ja sogar sein, dass diese Angst eben die ganze Zeit dadurch bestätigt wird, dass das Pferd wirklich ein bisschen nervöser ist. Gleichzeitig wäre es aber mit einem Menschen, der da keine Vorerfahrung und Vorbelastung hat, auch vollkommen möglich, dieses Pony bei der Regulation zu unterstützen und dann eben mit dem Pony alleine rauszugehen. Aber der Mensch, der das eben unbewusst projiziert, wird da ein viel größeres Thema mit haben mit diesem Pferd, weil eben die Individuen sich da so gegenseitig eben anstecken, in Anführungszeichen, und eben auch die eigene Interpretation so viel stärker auf Angstreize, auf Stressreize ausgerichtet ist. Ja, das ist ja auch meine große Kritik in Anführungszeichen an diesem eigentlich sehr guten Trend, dass man sich mit Stress und Schmerzzeichen und so weiter auseinandersetzt, ne? Also no blaming an der Stelle. Das ist ja richtig gut, dass wir das machen und überfällig. Gleichzeitig vergessen die meisten, dass es immer eine subjektive Bewertung ist. Und diejenigen, die eh schon Gesundheitsängste haben oder eben beim Thema Training, ne, eh schon Sorge haben, dass das Pferd gestresst ist oder selber Ängste haben, die werden immer schneller diese Zeichen auch wahrnehmen, wenn sie sich so sehr darauf fokussieren, weil das einfach unsere subjektive Wahrnehmung beeinflusst. Und das sind so Beispiele vielleicht von psychologischen Prozessen, ne, also Beeinflussung der Wahrnehmung, aber auch Projektion und so weiter, die einfach dazu da sind, ja, sehr automatisiert uns eben in dem Moment auch zu schützen.
Ja, total spannend. Jetzt hast du ja auch schon viel angesprochen, welche Ursachen da sein können. Meistens ist es ja auch so eine Überbelastung von Stress oder mit Stress. Aber was würdest du denn sagen, wie viel Einfluss, gerade vielleicht auch durch Social Media, haben denn auch so überhöhte Erwartungen oder auch Idealbilder von dem perfekten Pferdeleben auf den inneren Druck bei uns? Ja, Pferde. Menschen. Weil klar, wenn ich mir den ganzen Tag auf Insta zum Beispiel da den perfekten Offenstall-Content gebe und bei der nächsten Influencerin dann den perfekten Trainingsalltag und dann gucke ich mir mein, weiß ich nicht, dickes, krankes Pony an, was vielleicht nicht im Top-Offenstall steht, weil es den einfach bei uns nicht gibt in der Gegend, ne? Und denke, was würdest du sagen, spielt das auch eine Rolle?
Ja, voll. Also wir waren ja eben bei biopsychosozial. Ich muss es jetzt nochmal sagen, weil
So
das
ein schönes Wort.
ja, ist Hammer, oder? Ah, es ist so schade,
Schlüssel es
wenn
doch gerne mal auf.
ja, also Bio und Psycho hatten wir ja jetzt ein bisschen, ne? Aber der soziale Part ist eben auch wahnsinnig wichtig, ja. Also in welchem System wir leben, das können wir gesamtgesellschaftlich betrachten. Ja, da bin ich ja auch immer vorne mit dabei mit meiner Gesellschaftskritik, also Leistungsdruck und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber eben auch in einem ja digitalen Kontext absolut Social Media, ja. Definitiv kann das eine Ressource sein, kann aber auch ein wahnsinniger Stressor sein, kommt sehr auf die eigene Nutzung an. Und auch da wieder, unsere subjektive Wahrnehmung ist ja durch die eigene Emotionalität, die eigenen Themen irgendwo vorgeprägt. Ja, wir haben so eine Art Filter dann einfach drauf oder eine Brille, durch die wir sehen. Und der Algorithmus lernt ja von dem, was wir uns lange angucken. So, wir gucken uns also die Dinge lange an, die uns ja irgendwie bewegen. Dementsprechend denken wir irgendwann, die Welt sieht so aus, weil der Algorithmus uns nur noch das bietet. Und Informationen, die unser Gehirn nicht hat, füllt es gern mit irgendwas, damit sich das Ganze halt stimmig anfühlt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Social Media ganz deutlich den Eindruck gewinnen, jemand hat da irgendwie so diese perfekte Welt mit dem eigenen Pony, dann existiert auch nur das Perfekte. Also unser Gehirn würde nicht von sich aus auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie so ein bisschen Realismus reinzubauen. Das müssen wir schon aktiv tatsächlich tun, was viel mehr Ressourcen fordert. Deshalb, ja, haben wir dann schnell den Eindruck, dass es irgendwie alles super toll läuft und bei uns eben nicht. Da kommt dann dieser soziale Vergleich dazu. Manchmal auch so Themen wie Neid vielleicht, ja, oder vielleicht auch schlichtweg diese ganzen Konstrukte, die kommen, wenn vielleicht das eigene Selbstwertgefühl auch ein Stück weit leidet, ne? Wir integrieren ja sehr oft unsere Tiere in unsere Identität, weil die einfach super wichtig für uns sind. Und dann ist es halt auch gleich so, mein Pony lebt vielleicht nicht absolut perfekt und optimal, gleich, ich bin eigentlich ein schlechter Pferdemensch. Ja. Und das macht natürlich emotional auch wahnsinnig viel mit uns, sehr viel Druck, ganz oft überhöhte Ansprüche bei Menschen, die sich gar nicht als PerfektionistInnen identifizieren würden, die dann aber in diesem Themenfeld durchaus überhöhte Ansprüche, Angst vor Fehlern und so weiter entwickeln, was einfach klassisch dysfunktionaler Perfektionismus ist. Und das wiederum ist ein absoluter Risikofaktor dafür, dass man irgendwann daran eben auch erschöpft. Weil es ja keinen Maßstab gibt, der real existiert, mit dem man dann zufrieden ist, weil man kann immer irgendwas optimieren. Training, Haltung, Fütterung, bla bla bla, ja. Und ja, das macht richtig viel Druck und kann, wenn man diese Mechanismen bei sich selber auch nicht entlarvt oder zumindest ganz viele andere Ressourcen hat, die das so abpuffern, dann kann das wirklich wahnsinnig viel Stress und Druck innerlich auslösen.
Ja, und ich finde, da kommt, also jetzt vielleicht nicht bei allen Menschen, aber was mir noch so aufgefallen ist, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist ja auch so ein bisschen so ein Selbstoptimierungsdruck, wo du das gerade gesagt hattest. Na klar, man kann immer irgendwas optimieren, in der Haltung, in der Fütterung, in der, wo auch immer, aber ja auch bei einem selber. Also es gibt ja auch momentan so einen Persönlichkeitsentwicklungshype, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Finde ich auch in manchen Bereichen ja auch sehr gut. Ich beschäftige mich damit auch, aber auch hier haben wir natürlich die Gefahr, es muss immer noch besser werden. Und man muss immer, ne, also nicht nur die Haltung ums Pony rundherum muss besser werden, sondern ich muss mental besser für mein Pferd werden. Ich muss vielleicht auch an meinem Sitz besser arbeiten, ne? Da komme ich dann ja zum Beispiel auch als Reitlehrerin mit ins Spiel. Das hat ja auch alles irgendwo seine Berechtigung, aber man muss natürlich irgendwo auch gucken, hilft mir das jetzt noch weiter? Oder renne ich wie so ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie nur noch von einer Optimierung zur nächsten und vergesse mich dabei völlig selbst, ne?
Ja,
Ich
voll.
glaube, das ist auch, also wie du schon sagtest, ne, du hast ja auch gesagt, du bist ja auch froh, dass wir uns so mit Schmerzerkennungszeichen und so beschäftigen. Ich bin ja auch froh, dass sich die Leute mit dem Sitz beschäftigen. Aber manchmal habe ich auch echt das Gefühl so, okay, komm mal wieder runter, wenn du jetzt kurz mal das Gleichgewicht verloren hast oder so beim Angaloppieren. Ja, war jetzt blöd, aber er stirbt nicht davon, ne? Weißt du, was ich meine? So
Ja,
manche
voll.
Leute machen sich da so krass den Kopf dann. Und du denkst so, ja, natürlich war das jetzt nicht optimal, aber der geht davon nicht kaputt, wenn du jetzt einmal beim Angaloppieren nach hinten gefallen bist, jetzt so ganz salopp gesagt, ne?
Ja, ich liebe, dass du das ansprichst, weil das so ein Riesenthema ist. Es geht ja ständig darum, wie werde ich besser und nicht wirklich, wie geht's mir denn besser? Und das ist so ein bahnbrechender Unterschied,
Auf
den
jeden
aber die
Fall.
meisten irgendwie nicht so wahrnehmen für sich, weil's, und da sind wir auch wieder bei der Leistungsgesellschaft, ne? Also wir sind ja nur dann irgendwie was wert, wenn wir was leisten können, wenn wir irgendwas vorweisen können, irgendwas zeigen können, bla bla bla. Und sei es, dass wir das auf die Fürsorgeleistungen beziehen, die wir gegenüber unseren Pferden irgendwie einnehmen, ne? Also es wird irgendwie total fast schon heroisiert, kann man sagen, also zumindest sehr idealisiert, wenn man sich komplett aufopfert, ne? Und irgendwie alles tut, egal ob man auf dem Zahnfleisch Fleisch kriecht, damit ja das eigene Pony den Popo gepudert kriegt. Und auch da wieder, ne? Es ist ja auch unsere Verantwortung, dass deren Leben schön ist. Trotz dessen gibt es ja eine Grenze von deren Leben ist schön und wir geben uns komplett auf, um deren Leben perfekt, vermeintlich perfekt zu machen. Manchmal ist es das ja auch gar nicht, ne? Weil dem Pferd ist Pups egal, ob es jetzt 17 verschiedene Halfterfarben hat und, ne, du weißt, was ich meine. Also oft wird es ja auch in so Dinge reingebracht, die dem Pferd komplett egal sind, die aber als Pferdemensch dann irgendwie zeigen, man kümmert sich halt besonders gut.
Ja, ich glaube tatsächlich mit den, also so meine KundInnen würde ich sagen, die sind jetzt auch nicht so, dass die dann 17 verschiedene Halfter kaufen, aber es ist dann so dieses von wegen. Ich habe jetzt den einen Äppelhaufen nicht weggemacht, so, oh mein Gott, wo man sich auch denkt, ja, ganz ehrlich, dein Pferd hat irgendwie, weiß ich nicht, mit allen anderen Pferden zusammen einen Hektar Fläche. Der eine Äppelhaufen da hinten in der Ecke wird die jetzt auch nicht stören. Da gehen die dann drum herum. Ich meine, gut, es gibt immer auch das eine Pferd, was sich besonders gerne in sowas reinlegt, aber dann ist der da wenigstens auch glücklich, dass er den hat, um sich reinzulegen, ne? Aber
Ist so, ja.
das sehe ich dann halt ganz oft, ne? So dieses so, oh mein Gott, und jetzt habe ich das Strohbettchen in der Paddockbox nicht komplett gerade gezogen mit dem Geodreieck. Ja, so what?
Ja,
Also,
absolut.
ne? Fällt da
Da sind
einfach
wir dann bei
rein.
den Themen, die tatsächlich auch wieder Richtung überhöhten Anspruch und wahrscheinlich auch in irgendeiner Richtung Gesundheitssorge oder andere Formen von Sorge ums Pony befeuert werden dadurch, sag ich mal. Weil ist ja ganz oft dann dieser Punkt ist, ja, aber da habe ich eben nicht genug getan, ne? Und auch wenn wir das weiterdenken, sind wir ganz oft bei Angst, schuld zu sein. Also ich bin schuld, wenn mein Pony erkrankt oder ich bin schuld, wenn es stirbt, ganz krass gesagt, ne? Also da ist ganz, ganz viel Verlustangst hinter, Angst davor, irgendwo einen Fehler gemacht zu haben, den man sich selber im Nachhinein ankreiden würde, sozusagen. Deshalb eben dieses Schuldgefühl, was aufkommt, was an der Stelle eigentlich gar keinen, ja, funktionalen Platz hat, sondern eher in so eine maladaptive Richtung geht. Also, ja, ich glaube, dass das ganz, ganz schnell auch sehr komplex wird, wenn es so um dieses Thema Versorgung eben geht. Ja.
Ja, voll gut. Jetzt hast du eigentlich schon die erste Hälfte der nächsten Frage mit beantwortet, weil genau die Schuldgefühle wollte ich jetzt gerade ansprechen. Aber es ist ja super, dass sich das direkt im Gespräch so ergeben hat. Also Schuldgefühle, glaube ich, nämlich spielen da auch ganz schnell eine Rolle, ne? Höre ich auch so ein bisschen aus dem raus, was du gerade gesagt hast. Aber der zweite Teil der Frage wäre, wie kann man denn damit gesund umgehen? Also, wenn man jetzt auch selber sich hier in dem Gespräch vielleicht, wenn man zuhört, ertappt fühlt, so, ja, ich habe schon auch ständig Schuldgefühle, wenn halt eben der Äppelhaufen nicht weggemacht wurde, wenn ich heute mal nur eine halbe Stunde Zeit hatte fürs Training statt einer ganzen. Wie kann man denn da sich auch so ein bisschen versuchen rauszuholen? Hast du da so ein paar konkrete Tipps?
Also erstmal würde ich tatsächlich da ein bisschen so eine Art Disclaimer aussprechen, dass wenn sich Schuldgefühle schon so als Muster entwickelt haben und so oft da sind, dass man tatsächlich spätestens dann auch ja sich professionelle Unterstützung holen darf und sollte, weil das ganz oft mit größeren Themen einfach einhergeht, ja. Also Schuld- und Schamgefühle sind tatsächlich ganz oft sehr eng miteinander verwoben. Und das sind Gefühle, wenn sie als Muster da sind, die sich oft schon sehr früh im Leben auch ausprägen. So ein bisschen die Klischeeschublade, die Psychologin will in die Kindheit gucken. Ganz so wild müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber dass man das einfach weiß, ne? Also auch lebensgeschichtlich kann da viel mit reinspielen. Warum sich das jetzt beim Pferd zeigt, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber nicht immer sind die Themen so lokal aufs Pferd gemünzt, wie wir das eigentlich vermuten würden. Und deshalb ist es auch gar nicht so einfach, aus so einem Muster selber rauszukommen. Das aber selber zu erkennen, ist ja schon mal ein Riesenschritt. Und da finde ich diese innere Haltung sehr, sehr hilfreich, sich mal reinzuversetzen, wie man mit einer lieben Freundin oder so sprechen würde, wenn die einem von solchen Gedanken erzählt, ne? Weil man da oft eine viel mitfühlendere Haltung einnehmen kann. Und Selbstmitgefühl ist da tatsächlich eine Möglichkeit von sehr vielen, wie man diesem Schuldgefühl begegnen kann, weil das ja meistens aus sehr kritischen und fordernden inneren Stimmen auch entsteht, ne? Also einer inneren Kritikerin, die super forsch ist oder so. Und wenn man da ein Gegengewicht setzt mit Selbstmitgefühl, diese Gedanken aktiv umformuliert und so weiter, dann kann das zumindest ein Teil vom Auflösen dieses Musters sein. Was aber für viele auch total hilfreich ist, ist zu verstehen, dass manchmal, nicht immer, aber manchmal so ein Schuldmuster auch daher rührt, dass man sich eigentlich nach einer gewissen Form von Kontrolle sehnt. Weil wenn ich schuld bin, habe ich ja das Gefühl, ich könnte es beim nächsten Mal besser machen und es würde mir nicht nochmal passieren. Und das ist super runtergebrochen jetzt und wie gesagt, trifft auch nicht auf jede Person zu, aber manchmal ist es so dieses, eigentlich fühle ich mich gerade unsicher mit der Situation, habe vielleicht eine Verlustangst, die ich aber nicht spüren will und so weiter und so fort. Also spüre ich quasi dieses Schuldgefühl und gehe in diese Gedankenkarusselle von hätte, hätte, Fahrradkette, sage ich mal so platt. Da darf man sich auch mal so ein bisschen ertappen, um auch so die Ursachen für sich selber vielleicht ein bisschen näher zu verstehen. Aber wie gesagt, wo man merkt, dass Überforderung kommt und dass dann auch eine Grenze einfach stattfindet, da sollte man lieber dann sich mit ja jemandem zusammentun, der da einfach aus einer professionellen Sicht mit drauf gucken kann und das mit begleiten kann, weil das oft ja einfach ganz schön umfangreich dann sein kann, wenn wir bei Schuld und Scham und so weiter sind.
Ja, finde ich total gut, dieses Beispiel auch, oder wo du gesagt hast, dass man selber versucht, darüber ja auch irgendwo Kontrolle herzustellen, weil da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja 3 von 3 chronisch kranken Tieren, aber bei meinem Pferd ist es tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel bei meinen Katern, weil mein Pferd hat ja zum Beispiel auch equines Asthma und als damals die Diagnose kam, habe ich mir natürlich auch die ganze Zeit erst gesagt, ja, ich bin schuld, ne, weil ich hätte ihn ja
Ja.
schon vorher vielleicht in den Stall stellen können, wo die Heuversorgung, sag ich mal, besser ist, ne, weil klar, wenn die nur staubiges Heu fressen, ist natürlich blöd und rückblickend muss man natürlich auch sagen, ja, find erstmal einen Stall, wo das dann auch so gemacht wird, wenn du die halt nicht selber im Haus halten kannst, aber ne, das so dazu, aber zum Beispiel bei meinen Katern, die haben halt auch angeborene chronische Krankheiten und da habe ich halt überhaupt gar nicht dieses Schuldgefühl und das macht es halt auch einfach für mich im Umgang irgendwie viel leichter, ne, weil also der eine, der hat irgendwie 5 chronische Krankheiten, der hat so richtig den Sechser im Lotto gezogen, aber die hat er halt alle von Anfang an gehabt, ne, und da ist jetzt nichts, wo ich mir irgendwie selber sagen könnte, ich bin schuld, dass er das bekommen hat, aber beim Pferd halt irgendwie ganz andere Geschichte. Also ich glaube auch gerade so dieses Thema equines Asthma ist, glaube ich, auch bei vielen, vielen Pferdeleuten sehr krass, weil mein Pferd zum Beispiel hat auch noch EOTRH, da habe ich aber auch nicht dieses Schuldgefühl, weil ne? Man weiß ja nicht mal, was dafür die Auslöser sind heutzutage
Ja.
aktuell für diese Krankheit. Aber bei dem Asthma, das hat mich damals echt ganz schön weggekloppt, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Das ist auch wirklich einfach richtig, richtig schwierig, wenn so eine Diagnose dann kommt. Ich habe dazu tatsächlich zum Thema Krankheitsakzeptanzprozess ein YouTube-Video. Vielleicht können wir das auch für deine ZuhörerInnen verlinken.
Ja, voll gerne.
Weil es ja letztlich ganz oft so ist, dass wir erstmal mit diesem Schock irgendwie konfrontiert sind und unser Nervensystem ja sehr automatisiert versucht, irgendwie eine Lösung für dieses, ich sag mal, Konglomerat aus unangenehmen Gefühlen und Ängsten und so weiter eben zu finden. Und da kann es tatsächlich sehr, sehr gut sein, dass dieses Ich bin schuld eben Versuch ist, mit dieser absolut existenziellen Unsicherheit umzugehen, die wir sehr, sehr herausfordernd finden, ne? Also alles, was mit Krankheit, mit Tod und so weiter zu tun hat, dieses Thema Vergänglichkeit und so weiter, das ist ja 0,0 kontrollierbar. Und deshalb sorgt es in uns für so krass viel emotionale Bewegung, dass wir irgendwie versuchen, wieder handlungsfähig zu werden, weil es sich so hilflos auch anfühlt. Also ja, wahnsinnig häufig so, dass das in diesem Prozess eben passiert. Und es kann auch ein Stück weit normativ sein, ja. Also das ist nicht sofort irgendwas Krankhaftes oder so. Das müssen wir überhaupt nicht pathologisieren. Es geht mehr darum, dass man eben damit auch wieder einen Umgang findet und es wirklich nur in einer Phase eben automatisiert so aufkommt, dann aber auch wieder losgelassen werden kann, ne? Das sind so die ja wichtigen Kennzeichen einfach. Im Endeffekt so ein bisschen wie bei einem Trauerprozess, ja. Da sind auch diese ganzen unangenehmen Gefühle total normativ. Es geht aber darum, dass wir einen Umgang damit finden, das Ganze integrieren und auch ein Stück weit in eine Akzeptanz finden, ohne dass wir jetzt unser verstorbenes Tier loslassen müssten oder so. Darum geht es ja gar nicht, sondern eher eine andere Form finden, damit umzugehen, ohne es so wegzuspalten, sag ich mal.
Ja, voll spannend. Was würdest du denn sagen? Gerade wenn wir jetzt auch auf dieses Krankheitsthema gehen, wie erkenne ich denn jetzt auch den Unterschied, wenn ich jetzt, ich sag mal, so eine vorübergehende Überforderung habe oder auch wirklich eine tiefer liegende psychische Belastung? Weil ich sag mal, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema Krankheitsdiagnose bleiben, natürlich zieht mir das erstmal den Boden unter den Füßen weg, aber ich denke mal, je nachdem, wie ich eigentlich psychisch gerade aktuell aufgestellt bin, kann es ja auch sein, es ist halt eine kurzfristige Überlastung, Überforderung und dann komme ich da aber auch wieder raus. Weißt du, was ich meine? Aber
Ja,
manchmal ist
voll.
es ja auch der Auslöser dann für eine totale, ich bin schuld, alles ist scheiße, ne? Fellnasen-Burnout, wie du es ja auch gerne nennst. Was meinst du, wie kann man, oder gibt es da überhaupt Unterschiede, die man daran sehen kann, ob man jetzt in so einer kleinen Down-Phase steckt oder es was Schlimmeres ist, wo man sich vielleicht auch Hilfe suchen sollte.
Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen blöd, weil da dieser stumpfe Spruch von hinterher ist man immer schlauer wirkt. So dieses, wir sehen das oft halt erst im Zeitverlauf, ne?
Oh, okay.
Ich würde deshalb immer sagen, wenn es sich überfordernd anfühlt oder auch nur sehr herausfordernd, dann ist es immer gut, sich da zumindest temporär Unterstützung reinzuholen, ja, weil das schadet auf jeden Fall nicht. Und das heißt auch nicht, dass man irgendwie das nicht selber bewältigen konnte oder so. Das ist also, keine Ahnung, wenn du Karies hast, gehst du auch zum Zahnarzt und bestenfalls machst du das, bevor der Karies da ist, so, ne? Also das ist irgendwie für die Leute greifbarer oft, dass wir für unseren Körper da vorsorglich auch irgendwie was anschauen. Denn letztlich geht es ja immer darum, irgendwie mit dem, was das Leben uns so gibt, umzugehen. Und wir wissen ja nicht, was kommt. Keine Ahnung, was in der Stunde ist in meinem Leben, weiß ich halt nicht. Und sich darüber ständig bewusst Gedanken zu machen, ist jetzt nicht so günstig, aber wir gucken mal kurz da rein. Wir wissen ja nicht, ob jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gerade die Diagnose kam und alles ist gerade wirklich anstrengend. Wir wissen nicht, ob dann übermorgen irgendwas in einem anderen Lebensbereich passiert, was uns noch weiter runterreißt quasi oder noch mehr stresst. Ja, es muss auch gar nichts Schlimmes sein. Das könnte sogar was sein, über das ich mich sehr freue, was aber mein ganzes Leben irgendwie verändern wird. Ja, keine Ahnung, dann hat man jetzt irgendwie ein krasses Jobangebot, für das man umziehen müsste oder so. Wir haben dann einfach keine Kapazität, wenn wir schon so grundgestresst sind. Deshalb kann es immer sinnig sein, sich da Unterstützung reinzuholen. Gleichzeitig ist es aber auch eine absolut legitime Frage, wann ist denn quasi höchste Eisenbahn? Und da muss ich sagen, wenn wir länger als so 1 bis maximal 2 Wochen merken, dass wir sehr, sehr, sehr belastet sind, und das heißt nicht, dass wir nicht funktionieren können. Die meisten können leider sehr gut funktionieren, während sie sehr belastet sind. Das macht das dann nochmal anstrengender. Aber wenn es einfach super viel Erschöpfung ist, wenn Schlafen nicht mehr wirklich gegen dieses Erschöpfungsgefühl hilft, weil es eigentlich nicht Müdigkeit ist, sondern wirklich emotionale Erschöpfung. Oder wenn wir merken, dass wir gar nicht mehr so richtig in die Gefühle reinkommen oder nur noch das Unangenehme da ist, wenn wir prokrastinieren häufiger als sonst und so weiter und so fort, dann sollte man wirklich ja einfach diesen Schritt wagen, der definitiv nicht immer leicht ist. Ja, das ist schon bei den Menschen, die sich bei mir melden, definitiv nicht leicht. Aber wenn dann wirklich im ja schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, der auch nicht schlimm ist, aber eben Handlungsbedarf hat, man auch therapeutische Unterstützung braucht, dann muss man einfach auch zusätzlich sich noch damit auseinandersetzen, dass unser System einfach für ein Poppes ist, weil wir Wartezeiten haben, die einfach nicht passend zu dem sind, wie der Bedarf irgendwie ist, und man braucht halt dann jetzt Hilfe. Darum, ja, lieber frühzeitiger was tun, als zu warten, bis wirklich therapeutische Hilfe nötig ist, auf die man dann auch noch teils mehrere Monate warten muss. Genau.
Ja, sehr gut. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt halt eben das Gefühl haben, ne, das Pferd wird zu Last? Man kann ja auch einfach sagen, ja, dann trenn dich doch vom Pferd, dann hast du diese Last ja nicht mehr. Das ist ja oft von, ich sag mal, von Nicht-Pferdeleuten wird das dann ja ganz gerne mal so als vielleicht ja sogar wirklich gut gemeinter Rat gegeben, die natürlich nicht verstehen, was da ja teilweise auch für jahrelange Beziehungen hinterhängt, ne? Ein Pferd wird ja nun mal ein bisschen älter als, weiß ich nicht, ein Meerschweinchen oder so. Was würdest du denn sagen, jetzt außer eben dieses, sich psychologische Hilfe zu holen, welche Schritte kann man denn vielleicht noch konkret gehen? Gerade wenn man vielleicht auch das Problem hat, dass man sich jetzt angemeldet hat für einen Therapieplatz, aber halt noch ein paar Monate warten muss. Man will ja in der Zeit irgendwie auch was tun für sich. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Tatsächlich würde ich, also wir brechen es mal runter. Es ist eigentlich einfach, auch wenn es nicht einfach ist, aber auf der theoretischen Ebene ist es erstmal einfach. Stressoren reduzieren und Ressourcen aufbauen. Es ist immer wieder schwierig, das im Alltag dann für sich selber auch umzusetzen. Deshalb empfehle ich tatsächlich, sich einen Notfallplan auch aufzusetzen. Das mache ich ganz oft auch mit KlientInnen, die ich nur kürzer begleite oder nur temporär im 1:1 und sonst nur in den Gruppenprogrammen, dass wir eben schauen, okay, wie bist du denn gut vorbereitet auf, ne, einen Zeitpunkt, egal was passiert, aber wo du einfach merkst, meine Stresskapazität ist voll ausgeschöpft, sich da eben zu überlegen, okay, was sind die Dinge, die mir irgendwie gut tun, womit kann ich gut meine Emotionen auch ein Stück weit regulieren, was meistens in den Fällen bedeutet, sie von der Intensität ein klein bisschen runterzuschrauben, dass man nicht das Gefühl hat, man wird komplett überwältigt. Aber was kann ich auch tun, um die Gefühle durchzufühlen, damit ich sie nicht nur vermeide? Und wo kann ich vielleicht tatsächlich auch reduzieren? Ne? Fangen wir da vielleicht mal an, weil da haben die meisten das Gefühl, ich kann gar nichts reduzieren. Das ist leider so ein
Ja,
bisschen,
der Klassiker.
genau. Das ist halt so gemein, weil ein Stück weit ist es in unserer modernen Welt so, dass wir viel zu viel auf dem Teller haben, ganz häufig. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eine typische kognitive Verzerrung ist, die entsteht, wenn wir sehr gestresst sind, dass wir absolut unabdingbar sind und im zweiten Fall auch, dass wir keine Zeit haben und die ganze Zeit in Eile sind. Beides sind Wahrnehmungen, die entstehen, wenn wir so sehr gestresst sind. Das ist halt so gemein, weil dann dreht man sich halt die ganze Zeit um sich selbst. Das heißt, da darf man tatsächlich mal versuchen, wenn man es irgendwie schafft, einen Schritt rauszugehen, wenn es nur temporär ist. Also sich zu fragen, wen kann ich um Hilfe bitten? Was kann einfach komplett wegfallen? Ja, also ich muss dann nicht auch noch, keine Ahnung, was macht man für Sachen, ich muss dann nicht auch noch die absolut perfekte Ernährung für mich selber umsetzen und 17 Mal in der Woche zum Sport gehen und was weiß ich. Also so beim Thema Selbstoptimierung, wenn wir da sind, ne? Es geht nicht darum, die Dinge wegzustreichen, die dir gut tun, weil das ist eben das Problem. Das machen wir oft als
Oh
erstes,
ja.
sondern wirklich die, wo wir so ein Druckgefühl hinter haben, ne? Man darf tatsächlich auch zu einem Hausarzt gehen und von der Erschöpfung berichten. Und das kann eine beispielsweise als Anpassungsstörung gekennzeichnet werden. Und man kann sich dann krank schreiben lassen. Ja, wenn es einem eben wirklich schlecht geht, kann man das tun. Ist natürlich ein Schritt. Ich verstehe das auch, dass es schwierig ist. Gerade Selbstständige lachen jetzt wahrscheinlich. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil da ist es dann wieder anders schwierig. Aber auch da, ne, kann ich irgendwie vielleicht tatsächlich irgendwie KundInnen reduzieren? Kann ich irgendwas zusammenlegen? Kann ich vielleicht digital arbeiten? Oder. Da darf man sich wirklich überlegen, wo habe ich, und wenn es noch so kleine Stellschrauben sind, wo habe ich wieder Handlungsspielräume? Und ganz oft beschäftigen wir uns eben mit den Themen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können und reiben uns da in den Grübelschleifen die ganze Zeit auf und sich da wieder zurück zu besinnen, okay, keine Ahnung, beispielhaft, Heuqualität kann ich jetzt nicht beeinflussen. Wie kommt das Heu rein? Wie wird das nächste sein? Weiß ich einfach schlichtweg nicht. Ich kann aber im Hier und Jetzt beeinflussen, keine Ahnung, was heute an diesem heißen Tag irgendwie was Schönes für mein Pony zu machen, dass wir uns gemeinsam abkühlen oder, ne, wie auch immer, den Trainingsplan zum Beispiel beiseite zu schieben, weil es bringt jetzt einfach nichts bei 35 Grad, uns da durch die Gegend zu scheuchen. solche Themen. Also, wo kann ich meinen eigenen Anspruch zur Seite schieben? Wo kann ich um Hilfe bitten, Dinge aussortieren, oder tatsächlich mal komplett über Bord fallen lassen? Und ich liebe da die 80%-Regel. Und meine KlientInnen sind auch immer richtig stolz auf sich, wenn sie das geschafft haben, weil das gar nicht so einfach ist, wenn der Anspruch so hoch ist. Aber ich erzähle an der Stelle von mir, weil ihr euch das dann besser vorstellen könnt. Durch meine chronischen Erkrankungen habe ich einfach Tage, wo mein Symptomlevel so hoch ist. Da kann ich es vergessen, auch noch, keine Ahnung, die Heunetze zu mischen mit Stroh, Heu, bla bla bla, in dem Verhältnis, wie es sein soll, an verschiedenen Fressstellen so rum, dass die Pferde sich viel bewegen und so weiter. Da habe ich sogar eine eher sowas wie 40 oder 20% Lösung. Es wird einfach in das Raufutter reingegriffen und es wird einfach hingeschmissen. Und auch dann werden meine Pferde was zu essen haben und die diese Nacht überleben. Aber ich habe halt meine Ressourcen so weit beachtet, dass die Versorgung, die nötig ist, zwar da ist, aber eben kein Shishi, der mir weitere Kraft zieht. Weil wenn ich am Ende des Tages da stehe und mich entscheiden muss, kann ich jetzt noch einen Schlafanzug anziehen oder Zähne putzen, also so muss man sich das Symptomlevel halt vorstellen, dann ist es halt einfach,
Ja, krass.
ist es halt Kacke, wenn ich vorher auch noch 100% gegeben habe für meine Pferde, weil dann kann ich weder noch, dann muss ich mich einfach hinlegen und warten, bis es hoffentlich ein bisschen besser wird und im schlechtesten Fall wird es halt wochenlang schlechter bleiben. Und diese Realität hat mir sehr dabei geholfen, das umzusetzen, weil keine andere Wahl. Aber man kann das ja auch, ohne dass das Leben einem diesen Stein in den Weg wirft, für sich überlegen. Also wirklich die Frage stellen, was wäre jetzt eine 80%-Lösung? Und da hilft der Ged
Ja.
Sag ruhig, Entschuldigung.
Also nee, ich hatte einfach gerade noch so den Gedanken, dass man sich ja selber vielleicht auch überlegt, wenn man jetzt nicht so wie du auch noch so eine krasse Erkrankung hat, sondern es wirklich jetzt in Anführungszeichen nur die Überlastung mit dem Pferd ist, dass man sich ja vielleicht selber auch sagt, wenn ich das jetzt heute nur mache oder mal eine Woche, das heißt ja nicht, dass ich das für immer so machen muss mit dieser 80%-Regel. Also ne, wenn ich jetzt einfach sage, zum Beispiel Sonntag habe ich so lange gearbeitet, ich bin nicht mehr zum Pferd gefahren. Ja, dann hat er jetzt halt sein Futter mit dem Mineralfutter mal einen Tag nicht bekommen. Ist das langfristig gesehen schlimm für seine Ration? Nein, fällt er auch nicht tot von um, ne? Und dass man da auch schaut, ja, auf Dauer wäre das vielleicht blöd, gar nicht mehr hinzufahren und ihm gar nicht mehr sein Mineralfutter zu geben. Aber wenn das jetzt mal ein Tag ist oder zwei, ne? Dass man da auch wieder schaut, dass man das nicht so aufdramatisiert im Kopf. Weißt du, was ich meine? So dieses, nein, ich kann doch nicht, wenn der sein Mineralfutter nicht kriegt und so. Ja, ne? Ein Tag ist nicht schlimm.
Ja, voll. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass eben dieser krasse Stress die kognitiven Verzerrungen eben wahrscheinlicher macht, dass wir das für wahnsinnig schlimm halten. Und da darf man sich, glaube ich, beim Zuhören gerade auch so ein bisschen selber mal reflektieren und ertappen. Was kommt denn da in mir hoch, wenn ich jetzt diese Variante höre von mach doch mal 80% oder ne, lass es mal einen Tag weg oder so? Was kommen da für Gefühle hoch? Weil das sind oft die, also denen wir einfach schlichtweg zu wenig Raum geben, mit denen wir keinen anderen Umgang wissen, als Dinge kontrollieren, noch mehr leisten, noch mehr tun und sich selbst aufopfern. Genau, das so ein bisschen platt gesagt. Und was ich eben noch hinzufügen wollte, was meinen KlientInnen oft hilft, ist auch diese Wahrnehmung von, wenn ich an dem Tag nur 30% meiner Kapazität habe und 30% gebe, habe ich ja immer noch 100% meiner Kapazität gegeben. Es geht schlichtweg gar nicht, jeden Tag 100% zu machen. Das ist halt dieser überhöhte Anspruch an einen selber, sondern eigentlich wäre die Lösung, wenn wir auch wieder bei dem Thema sind, ne, wie überbrücke ich diese Wartezeit zum Beispiel, einzuchecken mit sich selbst. Wie geht's mir denn heute? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir so lange oft an uns vorbeileben sozusagen und funktionieren, dass wir das gar nicht mehr so gut wahrnehmen können. Und trotz dessen kann man das alleine schon versuchen, ein Stück weit zu üben, immer wieder reinzufühlen, ne? Was macht mein Körper gerade? Was sind für Gedanken da? Welche Gefühle sind da, die ich auch benennen kann? Weil all das macht alles schon ein Stück weit regulierter und dadurch auch erträglicher zumindest. Und man kann halt besser gucken, wo bin ich gerade in meiner kapazitären Möglichkeit und ist das, was ich heute auf dem Teller habe, auf dem Plan habe, wirklich eine gute Idee? Oder laufe ich damit halt eigentlich ein bisschen schreiend in die Kreissäge im Sinne von, es wird halt eigentlich morgen nur schlimmer sein, wenn ich jetzt schon wieder so weit über meine Grenzen gehe, ne? Also die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, das kann man selber schon versuchen, zumindest ein bisschen zu üben, bis man Unterstützung hat. Aber tatsächlich würde ich wenn es so dolle ist, auch immer dazu raten. Das ist natürlich auch eine Privilegien- und eine Ressourcenfrage. Aber wenn man die finanziellen Ressourcen hat, sich auch eher schon mal privat finanziert Unterstützung zu holen, statt einfach abzuwarten. Man kann ja auch beides parallel laufen lassen oder das eine dann ausschleichen, wenn das andere greift. Genau. Unser System ist da leider einfach nicht so bahnbrechend gut, aber es gibt durchaus Angebote, die man auch in der Wartezeit schon annehmen kann. Manche davon sind privat finanziert. Das muss man sich natürlich leisten können, keine Frage. Gleichzeitig gibt es aber auch Angebote, die von der Kasse zumindest teilübernommen werden oder so.
Ja, voll gut. Du hattest jetzt ja auch schon ganz oft angesprochen, dass dir halt auch die Prävention wichtig ist, ne? Ich sag mal, so wie man ja auch präventiv einmal pro Jahr oder alle halbe Jahre zum Zahnarzt geht, einfach gucken lässt, ist da alles in Ordnung? Wenn ja, dann, ne? Tschüss, wir sehen uns in 6 Monaten wieder. Wenn nicht, dann kann man halt direkt schon was tun. Und das ist ja auch schon so schön gesagt, bei so psychischen Sachen machen wir das leider immer noch viel zu selten. Aber hättest du denn jetzt vielleicht zum Abschluss auch noch ein paar Strategien oder auch einfach mal Sachen, die halt jetzt die Hörerinnen einfach präventiv schon mal machen können? Also auch die, die jetzt vielleicht sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so ein Problem habe, aber dass sie halt auch hoffentlich niemals zu so einem Problem kommen. Weißt du, was ich meine? Dass wir
Voll,
jetzt vielleicht
voll.
noch ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie man da auf sich achten kann.
Also erstmal alles, was wir bisher besprochen haben, kann eine gute Idee sein, aber auch nicht alles davon. Also wichtig ist immer, dass man für sich selber so auswählt, was funktioniert für mich. Und das ist manchmal tatsächlich auch ein Ausprobieren, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Aber ich glaube, ein Bild könnte noch helfen zum Abschluss. Wenn man sich vorstellt, dass das eigene Wohlbefinden so auf verschiedenen Säulen basiert. Die eine Säule ist zum Beispiel das Pony, die nächste Säule ist vielleicht die Arbeit, eine könnte Familie sein, Freundin, was auch immer. Also alle Säulen, die man eben so hat im eigenen Leben von Dingen, die einem gut tun oder die einem wichtig sind, wie auch immer. Dass man sich das mal visualisiert, das mache ich tatsächlich auch in meinen Gruppenprogrammen öfter mal, weil das so schnell klar macht, wie geht es mir eigentlich gerade und bin ich gut breit genug aufgestellt, weil wenn die einzige Säule das Pony ist, ist es richtig kacke. Weil wenn die dann bröselt, logischerweise, dann ja, geht das eigene Wohlbefinden sofort in den Keller und kracht runter. Wenn wir aber viele Säulen haben, und es darf auch mal ein Hobby ohne Pferd sein, das wäre auch okay. Das muss vielleicht nicht ganz so zeitaufwendig sein, aber genau, was? Geht doch nicht. Ja, aber tatsächlich ist das einer der wichtigsten Tipps, die ich geben kann. Tut Dinge, die nichts mit dem Pferd zu tun haben, damit das eigene Identitätserleben eben aus vielen Facetten besteht, ja, weil wir wollen da alle nicht dran denken, aber es ist halt so, irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir das jeweilige Tier verabschieden müssen, ja, und es einfach stirbt und nicht mehr da sein wird. Und ja, einige haben dann das Prinzip, ein neues zu kaufen und zu versuchen, gar nicht die Lücke zu füllen im Sinne von diese Beziehung zu ersetzen, aber eben schon die Säule, ja, wenn wir in den Säulen sprechen. Und das macht immer ganz viel mit uns. Es wäre sinniger für sich selber, auch um den Trauerprozess bewusster irgendwie wahrzunehmen, sei es Krankheitsakzeptanzprozess, ja, wenn ich plötzlich keine zum Beispiel Reiterin mehr sein kann. Dann macht es auch sehr viel mit mir, wenn diese Säule aber eigentlich daraus bestanden hat, dass ich eben reite und mich dadurch identifiziere, wenn das Pony das dann nicht mehr kann. Also zurück zum Säulenkonzept. Habt möglichst gute, stabile Säulen, habt aber gerne auch ein paar mehr. Ja, wenn euch irgendwas interessiert, dann macht es gerne ab und zu. Das muss gar keine Riesensäule sein, aber es gibt sie dann halt noch. Ja, irgendwas Kreatives ist immer eine richtig gute Idee, weil uns das eben auch beim emotionalen Ausdruck und bei der Verarbeitung hilft. Es darf aber auch irgendein Hobby sein, was keinen weiteren Zweck erfüllt. Ja, also keine Ahnung. Wenn ihr gerne, so wie ich, Dinos mögt, dann fahrt halt ab und zu mal in irgendein Museum oder guckt euch den nächsten Jurassic World Film an, der morgen rauskommt. Ja, also ihr dürft auch ein schrulliges Hobby haben. Es ist sehr egal. Hauptsache, ihr habt eben Dinge, die euch im Leben begeistern und die so ein Stück weit auch ja, so wirklich Leben in das Leben bringen. Ja, das sage ich so gerne, ne? Das Leben mit Leben füllen, dass wir da auch Dinge reinpacken, die uns gut tun, die irgendwie schön sind. Das ist immer eine gute Idee. Und wenn wir beim Thema Prävention sind, kann man halt ab und zu so bei sich einchecken und gucken, wie sind denn meine Säulen gerade? Wenn man vielleicht auch ein bisschen schwierigen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und dem Stressempfinden hat, dass man damit erstmal anfängt, ne? Wie bin ich gerade in der Arbeit zufrieden? Wie bin ich familiär irgendwie aufgestellt? Geht's allen gut? Sorge ich mich da? Ne? Gleiches beim Pferd. und so weiter und so fort, um da eben auch zu merken, okay, es bröckelt gerade irgendwie an zwei oder drei Säulen. Kein Wunder, dass ich weniger Kapazität habe. Ich sollte also jetzt, spätestens jetzt, ein bisschen zurückfahren, was andere Dinge angeht und mir bewusst machen, dass da noch mehr Säulen sind, ne? Und da sind wir eben beim Thema Stressoren reduzieren, Ressourcen hochfahren. Es wäre so einfach, wenn das denn so einfach wäre.
Ja, aber ich glaube, da haben wir jetzt ganz viel mit an die Hand gegeben. Das Problem in Anführungszeichen ist halt immer wieder dieses, man muss es dann auch machen. Man muss dann halt auch in die Umsetzung kommen. Also
Ja, voll.
nicht nur zu sagen, ja, okay, ein neues Hobby wäre toll, sondern auch zu sagen, nein, ich setze mich jetzt heute hin, google vielleicht mal, was gibt's in meinem Ort, in meinem Dorf, in meiner Stadt für Angebote. Weil ich finde auch mal schön, wenn man auch Sachen hat, die so ein bisschen niedrigschwellig sind vom Einstieg her, ne, dass man sich jetzt halt nicht irgendwie sagt, oh, ich wollte schon immer mal Windsurfen ausprobieren. Ich wohne aber halt überhaupt nicht am Meer, so, ne,
Gut
oder irgendwie an einem
ausgetrickst, ja.
größeren See, wo man das mal machen könnte. Das ist natürlich, ne, ja, würde ich auch gern machen, aber geht halt hier nicht. Und dann muss ich mir halt gucken, was kann ich mir denn suchen, was hier in der Gegend ist. Also zum Beispiel bei mir, gut, ist jetzt leider nur saisonal verfügbar, aber ich habe hier bei mir im Ort eine Eishalle und im letzten Winter das erste Mal seit, boah, keine Ahnung, irgendwie 8 Jahren oder so einfach mal spontan dahin gefahren, weil ich noch Schlittschuhe bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden habe und dachte so, vorher aber ausprobieren. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, das war so geil und ich bin jetzt den ganzen Winter über Schlittschuh gefahren. Ja, wie gesagt, jetzt im Sommer geht's halt nicht, aber
Okay.
da habe ich auch einfach mal sowas für mich entdeckt, was mir einfach richtig gut getan hat, was nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, nichts mit dem Pferd. Das war so schön, einfach mal was für mich wieder zu machen, ne? Und ja, wie gesagt, es war halt niedrigschwellig, weil ich kann da mit dem Fahrrad in 5 Minuten hinfahren. Und nicht irgendwie erst eine halbe Stunde mit dem Auto. Würde auch noch gehen, klar, aber wie gesagt, ich bin ein Fan von Sachen, die einfach umzusetzen sind.
Ja, absolut. Und man darf auch mal neue Sachen ausprobieren, ne? Wie du jetzt irgendwie lange nicht mehr gefahren und dann so, oh, plötzlich so
Voll geil.
neues Hobby unlocked, weil man es einfach so richtig cool fand. Das, ja, passiert einem, glaube ich, öfter, als man denkt. Und dann kriegt man eben auch wieder so ein Gefühl für diesen eigenen inneren Kompass, ja? Weil eigentlich sagt uns unser Körper schon, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Bloß hören wir da halt nicht mehr so hin, ne? Und da geht's auch, vielleicht ist das zum Abschluss nochmal wichtig. Es geht halt gar nicht um Selbstoptimierung, ja. Also, ich bin überhaupt nicht dieser Verfechterin von, du musst jeden Morgen um 5 aufstehen und das Beste aus deinem Leben machen. Und wenn du nicht jeden Tag total fröhlich aus dem Bett hüpfst, weil du motiviert bist, dann läuft was falsch in deinem Leben. Ja. Also, gar nicht. Wir dürfen alle Facetten fühlen. Wir dürfen richtig angepisst sein manchmal. Und so ist es einfach. Es geht eher darum, was tut mir gut? Und das kann manchmal auch sein, das Hobby mal Hobby sein zu lassen und eben nicht, ne, sich noch aufzuraffen, irgendwas zu tun. Also es geht nie darum, einfach nur Dinge zu machen, um sie zu machen, sondern so weit möglich. Und das ist in unserem Leben natürlich nicht immer möglich, weil manchmal sind wir auch frustriert, weil wir Dinge nicht machen können. So ist das halt. Aber so weit, wie wir es halt können, mal wieder die Option zu eröffnen, dass wir coole Dinge machen können. Und das ist ja auch eigentlich, jetzt werde ich ein bisschen wieder lustig in den Katastrophenhumor gehen, das ist ja eigentlich auch das Coole am Erwachsenenleben. Ja, dann iss halt ein Eis zum Frühstück. Leg halt die Füße hoch, während du Mittag isst und hab die Schüssel auf dem Bauch liegen. Oder geh irgendwie abends, wenn du nicht gut schlafen kannst, nochmal, keine Ahnung, lustig raus mit Hund oder was weiß ich und lauf barfuß über eine Wiese, ja? Also mach doch die Dinge, die dir gut tun und von denen du eigentlich gerne mehr in deinem Leben hättest, die man manchmal dann so in Urlaub verschiebt oder so. Viele Dinge sind ja in ganz kleinem Rahmen, wie du sagtest, so ganz niederschwellig auch möglich. Es muss gar nicht immer irgendwas Riesiges sein und es muss auch nichts sein, was immer irgendeinen Zweck erfüllt, außerdem, dass es einfach schön ist. Und diese Haltung auch wieder mit zum Pferd zu nehmen, ne? Man muss nicht irgendwie jeden Tag irgendwas trainieren, was Sinn ergibt, muss auch nicht jeden Tag an die Gesunderhaltung denken. Man kann auch manchmal einfach nur Sachen machen, weil das Pony halt süß ist und man gerne mit ihm Zeit verbringt, so. Und das macht, glaube ich, das ganze Leben schon viel, viel stressfreier. Zumindest ja in Phasen, wo jetzt nicht gerade die Welt irgendwo anders untergeht, wenn man sich darauf besinnt, wieder Dinge zu tun, die einfach schön sind. Ohne dass die für wen anders Sinn ergeben müssen oder irgendeinen Zweck erfüllen müssen.
Ja, voll gut. Das finde ich eigentlich einen sehr runden, schönen Abschluss zu dem Thema. Außer, du möchtest jetzt noch irgendwas hinzufügen. Ich habe irgendeine Frage, die du gerne beantwortet hättest, nicht gestellt.
Nee, ich glaube, das war wirklich ein guter Abschluss, weil es ganz schön viel auch war. Und ich
Ja.
eher dazu neige zu unterschätzen, wie viel Input das dann manchmal ist. Da darf ja auch ein bisschen sacken. Vielleicht das so zum Abschluss. Wir sollten nicht die ganze Zeit nur konsumieren, sondern eben auch wirklich ins Erleben gehen und ja, auf die Impulse verlassen, die so aus uns herauskommen. Und das macht ganz, ganz viel mit auch unserer psychischen Gesundheit, wenn wir uns erlauben, dem mal wieder Raum zu geben, was so aus uns herauskommt und worauf wir einfach Lust haben. Das ist gar nicht immer so leicht, wieder hervorzukramen, ne, von all diesen Ansprüchen, die man hat und auch dem Stress, der vielleicht da ist. Aber da wieder so ein bisschen experimentell auf die Suche zu gehen, ist doch ein gutes neues Hobby, was wir uns alle anschaffen könnten.
Ja, richtig gut. Ja, und auch in dem Sinne, dass wir auch nicht zu viel konsumieren sollten, würde ich nämlich auch sagen, beenden wir dann hier den fachlichen Teil, denn das wissen jetzt die HörerInnen nicht, aber ich hatte noch ein paar Fragen mehr vorbereitet, aber wir wollen euch jetzt ja auch nicht mit einer zu langen Folge quälen. Kathi, wir können uns dazu ja sonst auch einfach noch ein zweites Mal treffen, wenn du magst, dass
Ja,
wir
sehr
die
gerne.
übrigen Fragen quasi klären. Bevor ich dich aber ganz rausschmeiße, habe ich immer noch meine drei Fragen am Ende. Und die würde ich dir jetzt natürlich auch gerne noch stellen, wie allen anderen GästInnen auch.
Ja, klar, hau raus.
Wunderbar. Welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferde?
Oh Gott. Richtig schlecht mit Sprichwörtern und Zitaten und so. Vielleicht nehme ich einfach meinen Slogan, weil einen anderen weiß ich gerade nicht. Der ist tatsächlich schwere Zeiten leichter machen und bedeutet für mich einfach, dass wir uns auch gar nicht dafür schämen müssen, dass es manchmal eben nicht so diese, ja, rosarote Wunderwelt mit dem Pony ist. Wir uns trotz dessen besinnen dürfen, dass auch nicht alles schlimm und schwer sein muss, sondern wir uns eben diese Zeiten leichter machen können, dadurch, dass wir gut auf uns achten und eben auch die Dinge tun, die wir eigentlich gerne mit dem Pony irgendwie unternehmen, statt immer nur, ja, so verkopft an die Sache ranzugehen.
Ja, voll gut. Die zweite Frage: Wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst
Das liebe ich. Ich muss kurz drüber
du?
nachdenken. Also ich glaube, ich wäre ein Pony. Und ich glaube, ich wäre so richtig gemütlich. Aber einmal am Tag hätte ich so meine wilden 5 Minuten und dann hätte ich so richtige Kackideen. So die PferdebesitzerInnen immer richtig nervig finden. Aber dann würde ich immer irgendwas komplett Banane-mäßiges machen. Und
Das klingt nach
ja, ich denke auch gerade so ein bisschen an
Shetland
meinem Tobi. Aber Gavial, mein Lusitano, kann das ja auch durchaus gut. Also so Schubkarren umwerfen, wenn sie gerade so richtig voll sind. Nicht gleich schon am
Ja,
Anfang, das macht
klasse.
ja keinen Spaß. Ja, ich glaube, das passt. Ja, vielleicht Chatty. Chatty fände ich schon irgendwie auch lustig vom Vibe.
Also war halt meine erste
Ja.
Assoziation, als du gesagt hast, 5 Minuten und dann so richtig dumme Ideen. Da musste ich an mein erstes Pflegepony denken. Das war nämlich auch ein Shetty und oh, hatte der dumme Ideen.
Ja, davon hätte ich viele. Doch, doch, es wäre lustig.
Ja, sehr cool. Und dann die letzte Frage, getreu quasi auch zu meinem Unternehmensnamen Huf und Herz intakt. Was bedeutet denn für dich Verbundenheit mit dem Pferd?
Das ist eine richtig schöne Frage. Irgendwie ist die Antwort, die mir jetzt kommt, alles tatsächlich, weil es gibt für mich nichts Wichtigeres als die Beziehungsebene. Für mich ist das überhaupt nicht nur ein Hobby, mir geht es auch gar nicht irgendwie nur ums Reiten oder so, sondern es sind halt für mich Familienmitglieder. Also ist die Beziehungsebene für mich alles und ich bin ja auch sehr, ja, bindungsfundiert und bedürfnisorientiert geprägt, was so den Umgang angeht und so. Und da hat natürlich meine Lebensgeschichte irgendwie auch zu beigetragen, aber es ist immer schon so gewesen, auch als ich es noch gar nicht benennen konnte und tatsächlich ja als Kind und Jugendliche so im Turnierstall groß geworden bin. Es ging eigentlich immer um diese Verbindung und sich gemeinsam einig sein, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem niemals jemand nehmen kann. Also egal, was passiert, selbst wenn man gemeinsam was richtig Doofes erlebt, was ein Gefühl zurückwirft, so mit einem Trainingsstand oder so, man hat sich halt gegenseitig immer noch. Genau dasselbe mit der Erkrankung, ne? Ich habe ja auch, einige meiner Tiere sind ja auch chronisch krank. Und da ist es auch so dieses, ja, wir können jetzt halt gar nicht mehr das erleben, was ich mir vielleicht ausgemalt habe oder was auch gemeinsame Träume hätten sein können, weil es eben zu den Charakteren so passt. Aber diese Beziehungsebene, die bleibt halt, selbst wenn wir Träume betrauern müssen, selbst wenn, ja, selbst wenn jetzt gerade vor ein paar Wochen ist ja einer meiner Hunde gestorben, worüber wir jetzt nicht weiter reden müssen, aber ich kann so viel sagen, auch da gibt es eben diese Dinge, die mir niemals irgendwer oder irgendwas nehmen könnte. Und das ist, glaube ich, was Verbindung für mich ausmacht. Deshalb ist es auch eigentlich pups egal, welche Steine uns das Leben manchmal in den Weg wirft. Diese wesentliche Sache, um die es eigentlich geht, die wird halt immer bleiben, auch wenn sie sich verändert oder ja, irgendwie vor Herausforderungen steht. Ich glaube, das ist, was Verbindung zu den Pferden auch für mich ausmacht. Die ist einfach endlos quasi und auch nicht von diesen existenziellen Ängsten irgendwie betroffen, weil man darin so viel Sicherheit finden kann. Das finde ich irgendwie, ja, richtig friedlich und geborgen. Ist, glaube ich, auch ein Wort, was passt.
Mega. Sehr schöne, tiefe Antwort. Das gefällt mir sehr gut. Ja, für die Hörerin, wer von euch jetzt sagt, das klingt richtig gut, die Kathi, die ist mir richtig sympathisch und ich habe vielleicht bei dem ein oder anderen Symptom, sage ich mal, ein bisschen schuldbewusst zur Seite blicken müssen. Wer also mit Kathi zusammenarbeiten möchte, wir verlinken all ihre Angebote in den Shownotes. Schaut da also sehr gerne mal rein. Ihr findet sie unter Equinality. Von der Website und bei Instagram, glaube ich, auch, ne? Einfach nur Equinity? Ja, perfekt, das ist doch leicht zu merken. Ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du da warst, Kati. Es war ein super interessantes, informatives Gespräch für mich. Und wer weiß, vielleicht wiederholen wir das Ganze ja auch nochmal.
Ja, voll gerne. Ich danke dir, Greta, dass ich da sein durfte. Und auch danke an alle ZuhörerInnen, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr schön. Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!